Herrn. Jesus, du bist der Freund für immer. Lob und Dank. Wir beten dich an und wir preisen dich und wir geben dir alle Ehre. Lass uns Platz nehmen. Mein Thema heute ist: Entdecke das siegreiche Leben. Halleluja. Siegreiches Leben ist, dass wir Überwinder sind, dass wir mit allem fertig werden, dass wir alles unter die Füße bekommen und ja, und alles kontrollieren. Nicht, dass wir kontrolliert werden, sondern dass wir kontrollieren. Das ist meine Botschaft für heute. Aber zuerst einmal, ich lade euch ganz herzlich ein für morgen. Morgen wird das Thema sein: Löse dich von deinen Ängsten. Löse dich. Wir müssen selber abschütteln. Wir müssen selbst fertig werden. Der Herr hat alles für uns getan. Wir müssen nur noch die Gnade annehmen, das Heil annehmen, die Erlösung annehmen und dann es verwirklichen. Also löse dich von deinen Ängsten, von deiner Furcht, von der Angst vom Versagen, von dem Geist des Mangels und so viele, viele, viele andere Dinge, die uns zu schaffen machen. Am Sonntag werden wir das Thema haben: Gehe den Weg des Segens. Es gibt viele Wege, aber den Weg des Segens möchte ich euch empfehlen. Es ist der sicherste Weg, wenn der Herr uns gesegnet hat, wenn der Herr bei uns gewesen ist und ja, wenn wir wissen, der Herr hat es befohlen, das ist der Weg, den geht ihr. Und wir werden diesen Weg auch gehen und wir gehen diesen Weg. Und meine lieben Geschwister und Freunde, ich erlebe das immer wieder, wenn wir auf den Herrn hören, auf ihn aufpassen, er führt uns auf rechter Straße um seines Namens willen. Halleluja. So, entdecke das siegreiche Leben. Heute wollen wir über Suchen und Finden sprechen. Die Kunst des Findens. Nicht nur, dass wir suchen, sondern dass wir auch finden, dass wir auch entdecken, dass wir draufkommen. Man kann einem Menschen nichts lehren, hat jemand einmal gesagt. Es sei denn, er findet selbst darauf. Man kann ihn so anleiten, man kann ihm ja ein Beispiel geben. Und ich habe das in meinem Leben gelernt und ich musste lernen, auch mit den ganzen Sozialaktionen und alles, was man so für die armen Leute tut. Weißt du, was wir als Hilfsgüter nach Russland, nach Rumänien, früher nach Polen, ganz am Anfang nach Polen und überall transportiert haben, das war Wahnsinn. Bis Gott mir etwas gezeigt hat und mir etwas gesagt hat: Du musst nicht die Leute unterstützen, du musst den Leuten nicht helfen. Und dann hat Gott mir ein Bild gegeben oder eine Botschaft irgendwo: Wir sollen die Leute einen Angelhaken geben und einen Regenwurm geben und zeigen, wo es Fische gibt. Und sie sollen selber anfangen zu fischen. Und das ist, was mir Gott gezeigt hat. Und den Leuten sich selbst zu helfen, selbst auf eigene Füße zu stehen. Das ist die Botschaft, die mir geholfen hat. Und seitdem tue ich das. Seitdem machen wir auch diese Gottesdienste hier im Haus, dass wir Predigten halten. Wir motivieren die Leute. Wir zeigen, wo es Regenwürmer gibt, wann die Regenwürmer rauskommen. So, und wie man Regenwürmer sammelt. Und dann, wo es Fische gibt. Weißt du, du kannst nicht einfach nur ins Wasser einen Angelhaken reinschmeißen und sagen, jetzt fische ich. Du musst wissen, wo kommen die Fische. Und die Fische sind immer da, wo Futter gibt. Wo was zu fressen gibt, also wo ein Fluss mündet oder ein Rohr eingeleitet wird, also wo es einfach was zu futtern gibt. Und dort muss man fischen. So, das zeige ich den Leuten, das bringe ich den Leuten, versuche ich den Leuten beizubringen. Und das ist für mich die wahre Seelsorge. Die Menschen müssen sich selbst herausfinden, selbst finden, was muss ich machen. Weißt du, die ganze Gesundbeterei bringt nicht viel. Weißt du, wir können beten, wir müssen beten und wir dürfen beten. Aber wir müssen den Leuten sagen: Du, hör mal, du musst auch selber was tun. Du musst selbst beten, rufe selbst zum Herrn, suche selbst in der Bibel und frag selbst, wie und was muss ich tun. So in meinen Predigten versuche ich immer wieder, also Regenwürmer zu zeigen, Angelhaken zu geben und das muss man schön umbiegen und dann warten, bis ein Fisch anbeißt. Und nicht nur gleich ziehen, jetzt ist ein Fisch dran, nein. Es gibt ein Problem und das ist der Geist der Isebel. Der Geist der Isebel ist, für diejenigen, die die Bibel nicht kennen und nicht wissen, weißt du, das ist der König Ahab, ist ein ganz lässiger König und hat eine ganz tolle Frau. Die Frau ist sehr fleißig und der will diesen Weinberg von dem Naboth haben und der Naboth liefert es nicht raus, der gibt nicht und sagt: Das ist mein Erbe, ich lasse niemand an mein Erbe ran. Dann sagt die Isebel: Mein Mann, lieber Mann, leg dich ins Bett, ich mache das für dich. Und genau das ist, was unsere Gesellschaft heute ist verweichlicht, die liegen alle nur im Bett. Das Amt macht, der Pastor macht, der Richter macht es oder der Rechtsanwalt macht es, die Bank macht es und so weiter. Aber sie selber tun nicht viel, die liegen im Bett und warten, bis was gemacht wird. Wir sollen selbst etwas unternehmen. So, alles andere, was man selbst nicht tut, das ist nicht getan. Was nicht von innen herauskommt, ist das nicht passiert. So, alles andere ist auch Zeitverschwendung. Was glaubst du nur, wie viel Zeit wir im Leben verschwendet haben? Also ich persönlich als Pastor, bin den Leuten nachgelaufen, ich habe die Leute ermutigt, die Leute gezogen und abgeholt. die Leute müssen selber kommen. Ich muss nur motivieren und sagen, hör mal, hier gibt's gutes Futter. Hier ist das Wort Gottes, wird das Wort Gottes verkündigt. Hier wird Gott erlebt, hier wird Gott erfahren. Wir motivieren nur. Gehen und arbeiten muss ich selber. Ich zeige, wie man betet, wie man Teufel austreibt. Und es ist ganz einfach, Teufel auszutreiben. Du musst nur sagen, hier ist die Tür, pst, raus mit dir. Schiss, einfach, oder zum Fenster rausschmeißen. Ja, nicht viel rumfummeln und rummachen und sagen, ja, betet, Geschwister, der Teufel setzt mir so zu. Nein, ich will heute Abend zeigen, wie man mit dem Teufel fertig wird. Und das erlebe ich immer wieder. Oder wie wird man gesund? Wie lebt man gesund? Die Bibel spricht sehr viel von Gesundheit. So, und alles entsteht im Kopf. Ganz einfach, alles entsteht im Kopf. Der Kopf ist so wichtig. Da ist die Zentrale, da ist der Computer. Wenn der Computer streikt, wir haben das letzten Mittwoch gesehen, verstehst du, als irgendwas nicht so stimmte, wie es sein sollte, hat man so Schwierigkeiten gehabt, da ist alles verzogen und verzerrt. Jede Krankheit fängt im Kopf an. Auch jede Gesundheit. Jeder Sieg fängt im Kopf an. So wie du denkst, so lebst du, so passiert in deinem Leben. Schon die Angst vor der Krankheit macht einen krank. Und die Angst entsteht im Kopf. Und wir werden in den nächsten Tagen über die Angst sprechen. Die Angst macht die Menschen krank, erzeugt Krankheiten. Nicht, die Leute sterben nicht am Krebs, sondern die sterben an der Angst vor dem Krebs. Aus Angst vor dem Tumor. Oder die versagen oder brechen zusammen aus Angst vor dem, was jetzt sie erwartet. Aber wenn du weißt, wer du bist, was du kannst, was in dir drin steckt, dann stehst du auf und sagst, nee, nehme ich nicht an. Das, was der Mensch versteht, das funktioniert. Was er nicht versteht, funktioniert nicht. Deshalb ist der Kopf so wichtig. In meiner Bibel heißt es einmal, aus Mangel an der Erkenntnis des Herrn geht mein Volk zugrunde. Nicht nur, dass er keine Vision hat, sondern er kennt nicht den Herrn. Wenn du weißt, wer du bist Kind Gottes, ein Königskind, du bist ein Priester, du bist etwas Besonderes von Gott erwählt, dann stehst du ganz anders da. Weißt du, aber die meisten Leute hängen am Tropf. Und weißt du, sie können selbst nicht beten, sie lassen sich immer beten, rufen da ständig die halbe Welt an. Es ist gut, wir sollen füreinander beten und dürfen, aber viele Leute beten selber nicht. Und weil sie selbst nicht beten, lassen sie andere beten. Nur als Beispiel. Gottes Gnade und Gottes Kraft wirkt über das Verstehen. Wenn du Gott verstehst, Gott hat mich gewollt, ich bin sein Geschöpf und ich habe eine Existenzberechtigung und niemand kann mir meine Existenzberechtigung absprechen. Gott will, dass ich lebe und der Wille Gottes geschieht in meinem Leben. So, Jesus spricht sehr viel über Klugheit. Der kluge Baumeister, die klugen Jungfrauen und so vieles andere mehr. Klugheit. Und Klugheit hat mit Überlegung zu tun, mit Denken. So, wo baue ich jetzt mein Haus? Da unten im Tal oder dort auf der Höhe, auf dem Felsen? Und ich muss überlegen. Ja, jetzt ist einfach im Tal zu bauen, aber da gibt es ja Fluten, da gibt es Stürme, da gibt es Schwierigkeiten. Und was ist, wenn was passiert? Und wir sollten wirklich nachdenken, was ist was, wenn das mal schief geht? Wenn es mal kein Benzin gibt, wie kommen wir dann zur Versammlung? Wo ist die nächste Gemeinde? Ich weiß noch, da war mal der autofreie Sonntag. Weißt du, und dann habe ich den Leuten gesagt, geht in die nächste Kirche um die Ecke. Du musst ja nicht weit laufen. Wort Gottes wird überall gepredigt. Deine Einstellung zum Wort Gottes ist ausschlaggebend. Wie nimmst du das Wort Gottes an? Ja, aber, und der Pastor glaubt nicht an das volle Evangelium. Ja, du weißt gar nicht, ob ich auch an das volle Evangelium glaube. Verstehst du, nimmst es an. Weißt du, was wir hören, das ist ausschlaggebend. Nur ein Satz. Wir sollten einfach in den Gottesdienst gehen und einfach sagen, Herr, rede, dein Knecht hört. Deine Magd hört, Herr, ich verstehe nicht alles, aber sprich du zu mir. Und dann kann Gott sogar einen Esel benutzen. Wir haben es in der Bibel so einen Fall. Einen Esel benutzen. So, Gott spricht. Wir müssen nur verstehen, in welcher Sprache er spricht. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich denke nur an diese Schrift in Babylon, wo an diesem Fest von Belsazar, wo als an der Wand diese Schrift war. Mene, Mene, Tekel, Ophrasim. Weißt, da kommt Daniel rein, der muss doch nicht. Was hat der Herr jetzt dort gesagt? Was bedeutet diese Schrift? Nein, es war Hebräisch. Und der König Belsazar hat sich nicht die Mühe gemacht, von einem Volk die Sprache zu lernen, die Schrift zu lernen, die er unterjocht oder ja versklavt hat. Der hat es nicht nötig gehabt. Der hat glaubt, die ganze Welt spricht Englisch. Verstehst du? Und so. Ja, und da kommt der David rein und das ist ganz einfach. Gewogen und so leicht erfunden. War die Übersetzung. Wir müssen die Bibel lesen, die Bibel verstehen. Und du kannst nur das erleben, was du verstehst. Sie kommt, indem du verstehst, wie gehe ich mit dem Feind um. Und Was machst du mit deinem Feind? Ich musste mal als Junge, vielleicht 10, 9 Jahre alt, weiß ich nicht so etwa, einen Hund heimbringen. Mein Vater hat einen Hund gekauft und ich musste den großen Hund nach Hause bringen. Und ich habe gesagt, Papa, ich habe Angst. Das ist bissig, der bellt und was weiß ich, als ich dorthin kam, wie der da uns angebellt hat. Ich habe Angst. Dann hat mein Vater gesagt, du musst den Hund nur kurz halten. Nur kurz halten. Und das habe ich gemacht. Kurz an der Leine gehalten. Und er war schön brav, der ist schön mit mir mitgelaufen. Ich habe so Spaß gehabt, das ist mein Freund geworden. Schön kurz halten. Wir müssen mit unseren Feinden umgehen. Und wir sollen Gott danken für unsere Feinde. Unsere Feinde muss man nur kurz halten. Nicht alles erlauben, dass sie alles in unserem Leben schalten und walten. Und die Feinde sind wichtiger als deine Freunde. Du kannst auf deine Freunde pfeifen. Deine Freunde schleimen, deine Freunde, die schmeicheln und die erzählen, die ach und so weiter. Aber deine Feinde, die helfen dir, die sagen, hör mal, deine Krawatte ist schief. Die sagen, hör mal, du bist falsch aufgeknöpft. Und die sagen dir die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht. Die Wahrheit ist, was uns frei macht. So, wenn man Gott nicht versteht, dann kommt der Teufel und verdirbt alles. Und der zerstört alles. Er raubt uns das Wort Gottes, raubt uns die Heilung, raubt uns die Verheißung, raubt uns die Freude am Wort Gottes, am Herrn und so weiter. Aus Mangel an Erkenntnis Gottes, dass man Gott nicht erkennt. Nicht, dass man nicht Durchblick hat. Wir wissen manchmal sehr viel, aber den Herrn muss man erkennen. Den Herrn. Deshalb geht das Volk Gottes zugrunde, zerstört sich selbst, ruiniert sich selbst und so weiter und tritt auf der Stelle und kommt nicht weiter. Aus Mangel an Erkenntnis. Wenn du weißt, Gott ist mit mir, Gott führt mich, Gott leitet mich, Gott versorgt mich. Du musst nicht auf der Stelle treten, sondern du musst gewisse Schritte tun. Wer nichts unternimmt, erreicht auch nichts. Wer nichts unternimmt. So, unsere Zeit ist zum Leben da und nicht, dass wir so in der Luft rumfechten. Verstehst du? Und großes Tamtam machen, religiös sind. Nein, Gott will nicht, dass wir einfach nur fuchteln und Sachen unternehmen, Seifenblasen nachjagen, Schmetterlinge nachjagen oder was weiß ich auch, wem was nachjagen. Wir sollen die Zeit auskaufen. Und zwar präzise, genau und exakt arbeiten, was getan werden muss, das wird getan. Alles, was wir tun müssen, um siegreich zu sein und so weiter, ist schon getan, wenn du das weißt. Es ist schon alles vollbracht. Es ist alles getan. Du musst nicht mehr den Sieg über Satan erkämpfen. Der Teufel ist schon erledigt. Die Hölle ist schon besiegt. Wir müssen nur anfangen, siegreich zu leben. Von dem Sieg Jesu ausgehen und sagen, Herr, du hast alles angefangen, alles begonnen und jetzt darf ich jetzt weitermachen. Und ich muss anfangen, siegreich zu leben. Ohne Drogen, ohne Aufputschmittel, ohne Manipulation, ohne fremde Hilfe. Jetzt aus mir heraus. Herr, hilf mir, gewisse Schritte zu tun. Das ist unser Gebet, dass ich gewisse Schritte unternehme. Ja, und ich muss da nicht fremde Hilfe immer holen. Bitte helfen Sie mir. Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Das ist ein Spruch aus der Welt. Aber sollte auch in der Bibel drin stehen. Hilf dir selbst. Wenn du dir selbst nicht hilfst, kann Gott und wird Gott auch nicht helfen. In aller Liebe. So. Und dann kannst du hingehen, kannst machen, was du willst. Wenn du dir selber nicht hilfst und dich nicht bewegst, dein Hintern nicht bewegst. Entschuldigung. Verstehst du, wenn du nicht aufstehst und was tust, passiert nichts. Wird nichts passieren. Der Teufel ist nicht stärker als du bist. Der Teufel ist so stark, wie du bist. Denk drüber nach. Der ist 1,50 Meter, 1,70 Meter, 1,80 Meter groß. Der ist nicht größer als du. Der Teufel ist nur so stark, wie du bist. Er hat deine Größe. Er hat nur deine Probleme. Er kennt nur deine Sorgen. Er kennt nur dich. Er kennt nur deine Krankheiten. Der Teufel ist nicht größer. Der Teufel hat keine anderen Krankheiten als nur deine Krankheiten. Denn der versucht uns zu kontrollieren. Deshalb, wir sollen dem Teufel widerstehen. In der Bibel heißt es, wie lebt man siegreich? Der Mensch, der unter Gott steht, der kann dem Teufel widerstehen. Solange du nicht unter Gott stehst, dann wird der Teufel mit dir Fußball spielen. Der Teufel will, dass du dich mit ihm beschäftigst, weil er kleiner ist wie du. Und er will, dass du ihn unterhältst und dass du über deine Probleme mit ihm sprichst. Lebe siegreich ist mein Thema. Er will, dass du Zeit dich für ihn nimmst und er fordert deine Zeit, so wie ein kleines Kind. Das ist der Teufel. Denn die Bibel sagt, wir sind ja berufen, eines Tages über Engel zu herrschen. Und der Teufel ist ein Engel, ein gefallenes Wesen. Und wir sollen über ihn herrschen und ihn kontrollieren. Und er versucht immer wieder alles zu tun, damit du mit ihm ins Gespräch kommst.
Er schreit um Hilfe. Verstehst, das alles, was aus deinem Leben herauskommt, ist der Teufel. Entschuldigung, ich will das hier dich motivieren. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und lauf diesen Lauf, den Gott uns verordnet hat. Wenn du ein Kind Gottes bist, musst du dich nicht mehr mit dem Teufel abgeben. Amen. Musst dich nicht. Du musst dich mit der Sünde nicht mehr abgeben. Wenn du Kind Gottes bist, wenn du wiedergeboren bist, dann musst du dich nicht mit deinen Ängsten abgeben, mit deinen Problemchen, mit deinen Zipperleins abgeben. Dann musst du dich auch nicht mehr mit den Gottlosen abgeben, denn du bist Kind Gottes. Du lebst in einer ganz anderen Welt. Du bist versetzt an himmlische Örter. Wenn du ein Kind Gottes bist, du musst dich nicht mehr mit Zweifeln abgeben. Ich kann es nicht glauben, ich verstehe dich. Nein, du verstehst den Herrn. Du musst dich selber nicht verstehen, du musst die Welt nicht verstehen, aber du musst Gott verstehen. Was, mein Gott, was will Gott von mir? Wenn du Kind Gottes bist, du musst dich mit dem Negativen nicht abgeben. Weißt du, wenn du an Jesus glaubst, musst du nicht mehr mit dem ganzen Murks, was in dieser Welt ist, dich beschäftigen. Mit den ganzen Fehlschlägen, Bankrott, Sachen und Krisen und Krankheiten und so weiter. Weißt du, deine Priorität ist, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Siegreich leben. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird dir alles andere zufallen, was du brauchst. So viele Menschen sind der Krankheit ergeben. Entschuldigung, ich will einfach ein paar Wahrheiten sagen. Ich will dich motivieren, gesund zu werden, gesund zu sein und gesund deine Straße ziehen. Er zog fröhlich seine Straße weiter, so wie sollen auch als Kinder Gottes unsere Straße fröhlich weiterziehen, indem wir sagen, ja, das ist alles da. Ich habe das, diese Probleme, aber ich gehe weiter. Ich beschäftige mich mit diesen Dingen nicht oder zumindest nicht mehr als nötig. Verstehst? Aber schau doch, was die Leute haben. Die rennen zum Arzt, zur Apotheke, zum Doktor, zum Psychologen, zu allen Experten und sind expertengläubig. Und das ist, meine Lieben, Götzendienst. Die Götter in Weiß. Verstehst du? Der Herr Doktor hat mir gesagt, aber sie haben nicht gefragt, was sagt der liebe Gott für mein Leben, für mein Problem und so weiter. So viele sind der Krankheit ergeben, haben der Krankheit kapituliert, sich selbst aufgegeben. Ich mache alles, was sie sagen. Nein, du musst das tun, was dein Herz dir sagt. Und dein Herz sagt manchmal ganz was anderes, als was der Doktor sagt. Menschen haben sich selbst aufgegeben, so viele Menschen sich, weißt du, die sind nicht mehr zu retten. Wenn jemand sich selbst aufgibt, dann kann ihm niemand mehr helfen. Du musst anfangen, selbst die Zügel in der Hand nehmen, selbst das Lenkrad in der Hand nehmen, selbst deine Gesundheit in die Hand nehmen, selbst deine Zukunft in die Hand nehmen, selbst deinen Glauben in die Hand nehmen. Selbst ist der Mann. Menschen, die sich selbst nichts mehr gönnen, nichts mehr tun, nichts mehr unternehmen, die werden vom Teufel gelähmt, blockiert. Ihr Glaube wird zerstört, ihr Wille wird gebrochen. Weißt du, und dann werden sie besetzt vom negativen Geistern. Ja, bei mir läuft gar nichts, bei mir passiert gar nichts. Ich stehe schon 3 Jahre hier und macht es keinen Fortschritt. Ja, Satan hat bei vielen Christen ihr Gottesbild zerstört. Am Mangel an Erkenntnis Gottes geht das Volk Gottes zugrunde. Das sollte man langsam zergehen lassen und langsam buchstabieren. Aus Mangel an der Erkenntnis des Herrn. Weißt du, der Teufel hat Gott ersetzt durch irgendwelche Götzen, durch Institutionen, durch Organisationen. Und wir sollen aufhören, menschengläubig zu sein. Wir sollten gottgläubig sein. Ich glaube an Gott. Ich liebe die Ärzte. Die Ärzte sind nötig. Auch sie haben Weisheit und sie sind klug. Und ich höre, was die sagen. Aber die können nicht über mein Leben bestimmen. Mein Leben liegt in der Gotteshand. Und ich kann nicht tiefer fallen als in der Hand Gottes. Du musst dich bekehren, zu dienen dem lebendigen Gott und nicht mehr den Götzen dieser Zeit, was es auch immer ist. Unsere Zeit ist so götzendienerisch. Wir sind keine Heiden, wir sind Antichristen. Wir sind in einer ganz anderen Zeit. Da ist Christus nicht mehr da. Wo sind die Leute, wo den Herrn fragen, Herr, wie geht's mit mir weiter? In der Bibel haben wir einen König, den hat der Herr gestraft, und zwar nicht, weil er zum Arzt gegangen ist, nein, weil er zuerst zu den Ärzten ging und dann erst zum lieben Gott. Wir sollen zuerst zum Herrn gehen und dann zum lieben Gott. Das ist der Weg. Weißt du, Gott möchte an erster Stelle stehen. Und dann kann der Pastor sein, dann kann, ja, so vieles da sein. Aber zuerst muss der Herr da sein. Er ging zuerst, oder wir sollen zuerst zum Herrn gehen. Du musst also ganz klar dich entscheiden. Wer bestimmt mein Leben? Und wenn du zum Herrn gehst, dann wird der Herr sagen, ja, geh zum Arzt. Das ist der Weg. Lass dich operieren. Lass es Geschwür entfernen. Er wird dir sagen, oder er wird sagen, beruhige dich, setz dich mal hin, nimm, mach eine Pause und tank mal und so weiter. Oder höre Predigten von Pastor Matutis oder von irgendjemand anders, der dich motiviert und dich zum Glauben führt. Weißt du, ich möchte hier ein paar Sachen knallhart, unverblümt und frech und schockierend sagen, weil manche wachen gar nicht mehr auf. Manche sind so eingepennt und eingelullt von den Dingen dieser Zeit. Sie sind im tiefsten Seelenschlaf. Oh mein Gott, warum das alles? Weißt du, so einen frommen Rausch, sowas gibt's auch. Im religiösen Wahn, im frommen Delirium, weißt du, was es ist? So im religiösen Koma. Und dann atmen sie und dann machen sie alles Mögliche. Und eine scheinheilige Euphorie, dann zittern sie und beben sie und hüpfen sie und denken, jetzt passiert was. Nein, du musst lernen, wie lebe ich siegreich? Und weißt du, wie Gott dich siegreich und stark macht? Stille sein. Durch Stille sein werdet ihr stark. Nicht nur, Geschwister, guck mal, die Ägypter hinter uns, Berge links und rechts und vor uns das Meer, es läuft nichts mehr. Ich bin bankrott, ich bin am Ende. Wer bestattet mich, wer beerdigt mich? Was, ich habe Leute, du wirst nicht glauben, du wirst lachen, aber ich habe Leute, die rufen mich einmal, zweimal in der Woche, wie geht's mit meiner Beerdigung? Die leben immer noch, verstehst du, aber die rufen immer wieder an. Also, wo kann ich am besten beerdigt werden? Die meisten Leute beschäftigen sich mehr mit Beerdigung und Tod als mit dem Leben. Du wirst schon entsorgt werden, mach dir keine Sorgen. Irgendjemand wird dich schon beerdigen. Wenigstens das Sozialamt dann oder das Amt. Ja? Aber wer macht das? Also ich möchte schon anständig beerdigt. Soll ich verbrannt werden? Soll ich eingeäschert werden? Oder was passiert mit mir? Mach dir nicht so viel Gedanken über deinen Tod. Mach dir mehr Gedanken über dein Leben. Mach dir mehr Gedanken über deine Gesundheit wie über deine Krankheit. So, ich will dich ein bisschen schockieren und dich aufwecken aus dem Seelenschlaf. Wenn du siegreich leben willst, wenn du was von Gott haben willst, dann sollst du es so aufhören. Jetzt bitte hör mir gut zu. Aufhören für andere zu beten und fang an für dich selbst zu beten. In aller Liebe. Weißt du, ich beobachte, kranke Leute beten für die halbe Welt, aber nicht für sich selbst. Du brauchst Selbstgebet. Und erst wenn du selbst durchgebetet bist und hast, und wenn du selbst den Sieg hast, und wenn du selbst geheilt bist und selbst wiederhergestellt bist, dann kannst du für andere beten. Aber es ist eine Sünde, für andere zu beten, wenn man selbst noch kaputt ist, noch gar nicht durch ist, noch gar nicht das Heil erfasst hat. Weißt du, es gibt ein Lied, ich bin in Not und brauche Gebet. So Gospelmusik, also aus dem Englischen übersetzt. Wir sind in Not zuerst mal. Und zuerst mal muss unsere Not gedeckt werden. Zuerst muss ich satt werden. Und dann kann ich anderen erst das Brot teilen. Und erst dann kann ich anderen den Segen weitergeben. Die meisten sind selbst krank, seelisch, emotionell, finanziell. Aber die beten für Heilung. Und ich sage dir noch eine große Wahrheit. Und viele Leute, die dann das tun, die übertragen dir das Negative. Also ich bin sehr vorsichtig, wenn kranke Leute für mich beten. Weißt du, Christen können krank sein, dürfen auch krank sein. Ist keine Sünde. Aber die müssen innerlich, seelisch, geistlich wiederhergestellt werden. Die müssen selber stark sein. Wenn da ein Kranker, verstehst du, der bringt die Krankheit weiter. Deshalb, wir brauchen zuerst mal selber die Heilung und dann erst legen wir die Hände auf und dann erst beten wir getrost für andere. Wir beten für andere. Auf jeden Fall. Und ich habe schon für viele gebetet, aber zuerst hat Gott mir gesagt, zuerst musst du wiederhergestellt werden. Zuerst musst du Frieden haben. Zuerst musst du Heilsgewissheit haben. Zuerst musst du wiedergeboren sein. Zuerst musst du selbst befreit werden. Denn wenn du nicht befreit bist, gibst du die Sucht, die Gefangenschaft, die Leidenschaft an andere weiter. Und dann wunderst du, ja, mit mir wurde gebetet, aber seitdem habe ich so komische Anwandlungen, so komische Gedanken, so komische Gefühle. So viel so komischen Zweifeln und was auch immer ist. Du kannst anderen erst dienen, wenn du selbst gesund geworden bist. Und ich meine nicht körperlich, sondern geistig. Geistig gesund. Wir haben so viele geistig Kranke, die im Seelenschlaf sind, in der Hypnose, im Koma oder was auch immer ist. Kranke machen andere noch kränker, geben ihre Verletzungen weiter. In der Bibel steht es, ein Priester, im Alten Testament natürlich, ein Priester im Alten Testament sollte keine Geschiedene heiraten. Warum? Denn sie ist verstoßen oder eine Verstoßene heißt es. Denn diese Verstoßene gibt die Verletzung weiter an den Priester und der Priester gibt es dann an die Gemeinde weiter. Deshalb, die sollen zuerst mal selbst Abstand gewonnen haben, selbst abgeklärt haben, selbst vergeben haben, selbst versöhnt werden, selbst Frieden haben, dann kann sie auch den heiraten. Aber wenn sie verstoßen ist und verbittert ist, wird die Verbitterung und die Bitterkeit weitergegeben. Schwache machen andere noch schwächer. So, deshalb, guck mal, du musst jemanden raussuchen, der weiter ist als du, damit er dir geholfen wird. Gott kann man erst dienen, wenn man selbst wieder hergestellt ist. Und deshalb, Geschwister, ist so wichtig, wie lebt man siegreich, ist mein Thema. Wir müssen zuerst mal selbst wiederhergestellt werden. Wir müssen selbst erst mal Boden unter die Füße haben und nicht irgendwo in der Luft hängen. Weißt du, wenn man selbst keinen Boden unter die Füße hat, dann wunderst du dich manchmal, warum geht's mit mir nicht weiter und warum kommen, da kann man so viel beten, da kann man so viel motivieren, da kann man so viel predigen, passiert nichts. Man kann erst anderen dienen, wenn man selbst zuerst mal in Gott tief verwurzelt ist. Verstehst du? Tief verwurzelt? Man kann erst anderen dienen, wenn man voll Heiligen Geistes ist. Du musst nicht perfekt sein, aber du darfst all das von Gott haben. Weißt du, die Helden sind nicht perfekt. So ein Held, da hat seine Macken, aber er ist voll von Kühnheit, von Überzeugung, von Sicherheit, von Freude, von Begeisterung. Du musst selbst begeistert sein, von Gott ergriffen sein. Dann kannst du auch andere motivieren. Jesus sagt zu Petrus, Lukas Kapitel 22, Vers 32, wenn du dich mal bekehrst, Peterchen, wenn du dich mal bekehrst, dann stärke deine Brüder. Du, Petrus war 3 Jahre bei Jesus und war noch nicht bekehrt. Verstehst du, du kannst in der Gemeinde sein, 3 Jahre, manche sind 30 Jahre und sind immer noch nicht bekehrt. Wenn du dich mal dir eins bekehrst, stärke deine Brüder, weide meine Schafe. Wenn du dich mal bekehrst, wer selbst nicht in den Griff hat, wer selbst nicht bekehrt ist, wer selbst nicht zerbrochen ist, jetzt lassen wir mal, der wird der andere gar nicht verstehen. Wer selbst nicht durch die Tiefen gegangen ist, der kann sie nicht hineinversetzen, wie geht's dem Bruder Jakobus und dem Bruder Paulus und sonst jemand. Wir müssen zuerst mal selbst Gott erlebt haben. Dann können wir auch weiter dienen. Zuerst muss Gott uns dienen, bevor wir anderen dienen. Verstehen wir uns? Wie lebe ich siegreich? Das ist meine Botschaft. Du musst zuerst mal deinen Tank voll tanken und dann kannst du anderen noch was abgeben, wenn es noch übrig ist oder was übrig hast. Was ist Segen? Segen ist nichts Außergewöhnliches. Segen ist, ich bin voll und jetzt läuft es über und ich gebe meinen Überfluss an andere weiter. Das ist Segen. Das ist Segen. Ich laufe über und da bleibt was. Das, was du nicht brauchst, das gibst du weiter. Das ist Segen. Das, was du zu viel hast. Und die meisten Christen, wenn ich angucke, sie fahren nur Sparflamme, ein bisschen her, Tropfen der Gnade. Nein, Gott hat uns die Fülle bereitet und wir sollen uns erstmal zu der Fülle, der ganzen Fülle des Wortes Gottes kommen. Aber so viele hängen nur am Tropf. Oh Herr, danke, danke, danke. Ja. Sie müssen künstlich ernährt werden. Wie auch immer. Verstehst? Kannst mir nicht ein Bibelwort geben oder eine Weissagung, eine Prophetie bringen? Weißt du, du bist selbst Prophet. Du bist selbst Evangelist. Du bist selbst Botschafter Gottes. Und wir haben diese Botschaft in uns. In uns ist der Doktor, der Führer, der Leiter, der Herr Jesus Christus, der Heilige Geist. Ich habe ja alles, was ich brauche. Und jetzt kannst du auch dann weitergeben. Ich habe so viel. Also ich laufe über. Über. Und genau das ist Segen. Und daher möchte ich, dass wir als Kinder Gottes hinkommen. Aber nicht, wenn wir im Koma sind. Du kannst im Koma nicht dienen. Glaub mir das. Weißt du, was es ist? Verstehst du irgendwie? Nur im Koma versetzt. So viele Christen sind im Koma versetzt, geistlich gesprochen. Hängen rum. Können mit sich selbst nichts anfangen. Weißt du, sie sitzen zu Hause die ganze Zeit und warten, bis sie endlich mal entdeckt werden. Bis sie jemand kommt und sagt, sieh, ich habe eine Vision für ihr Leben. Nein, du solltest so voller Dynamik, so voller Pep sein und sagen, mein Gott, ich habe 24 Stunden reichen mir gar nicht. Du sollst selbst Durchblick haben. Und erst wenn du selbst Durchblick hast, dann kannst erst anderen die Augen öffnen. Aber solange du selbst blind bist, die Bibel spricht so viel von blinden Blindenleiter. Und das waren sogar die Schriftgelehrten, die blinden Blindenleiter. Die haben die Bibel gekannt. Und weißt du, Guck mal, da kommen die Weisen aus dem fernen Osten und sagen, wo ist der neugeborene König? Dann schlagen sie in der Bibel nach. Ja, in Bethlehem. Aber sie selber sind nicht hingegangen. Verstehst? Sie selbst sind nicht hingegangen. Sie beraten andere und versuchen andere zu trösten, aber sie selbst haben keinen Trost in Gott. Sie selbst sind blind. Zuerst muss man selbst die Stimme Gottes hören. Zuerst muss man selbst den Herrn gesehen haben. Zuerst muss man selbst den Herrn verstanden haben. Aus Mangel an der Erkenntnis Gottes geht mein Volk zugrunde. Zuerst muss man selbst im Willen Gottes sein. In seinem Element, so wie ein Fisch im Wasser. Zuerst muss man selbst von Gott angeleitet werden, dass man von Gott selbst geführt wird. Wer das nicht hat, der bekommt mit dem Teufel zu tun. Und der ist 1,50 Meter groß. 1,60 Meter, verstehst du? Der in deiner Statur ist er. Der ist nicht anders, als du bist. Denn Gott und der Teufel wohnen in uns. Entschuldigung, aber so ist es. Und der Wolf, den du fütterst, dieser Wolf wird siegen. In diesem Kampf zwischen dir und Gott und dem Teufel. Den du fütterst. Den du ja mit dem Wort Gottes begegnest. Und das ist die Speise. Wenn du viel vom Wort Gottes hast, dann ist für den Teufel nichts mehr übrig. Werde voll von Wort Gottes, von der Gnade Gottes. Hör deshalb Predigten. Der Teufel, und das macht der Teufel. Weißt du, was der Teufel macht? Und du kannst ganz gut nachprüfen, ob du vom Teufel oder vom Herrn geritten wirst. Bereite dich. Der Teufel zeigt dir immer die anderen. Die Fehler bei den anderen, die Schwächen bei den anderen, was die anderen alles haben und was sie nicht haben, was du nicht hast. Er zeigt immer die anderen so, dass du, der Teufel hat einen Trick, dass du von dir selbst weggehst. Und dass du selbst nicht mehr ernst nimmst, sondern nur die anderen. Und den anderen hilfst, für die anderen betest, die anderen tröstest, aber selbst nicht. Verstehst? Deshalb, du bist wichtig für Gott. Wie lebe ich siegreich? Weißt du, der Teufel möchte, dass du dich selbst vernachlässigst und nur noch für andere da bist. Für die Welt, für die Flüchtlinge, für die Penner, für die Drogensüchtige, für die ganze Welt. Aber Gott will, dass du zuerst mal für dich selber bist. Sorg für dein Haus. Und meine Bibel sagt, wer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, der kann auch der Gemeinde Gottes, dem Reich Gottes nicht vorstehen. Du musst zuerst einmal dir selber, mit dir selber klarkommen. Wenn du in deinem eigenen Haus nicht Herr bist, verstehst du, dann wirst du von anderen kontrolliert. Zuerst muss man selbst was können. Ich denke nur an Musiker. Weißt du, ich kenne Leute, die wollen anderen Musik beibringen und Instrument lehren und so weiter, und die selbst kennen keine Noten, können ihre Stimme nicht halten und so weiter, spielen kein einziges Instrument, wollen aber anderen belehren, anderen unterweisen. Deshalb, zuerst musst du selbst was können. Wenigstens so Blockflöte spielen. Damit fängt es an in der Musik. Ja, weißt du, da gibt es Analphabeten, die wollen andere lehren, wie man liest und schreibt. Aber sie können selbst nicht lesen und schreiben. Aber anderen, deshalb, wir sollen aufhören, andere zu unterrichten, anderen zu helfen. Zuerst einmal muss man selbst das Alphabet bekommen. Dann können wir die Bibel lesen, die Heilige Schrift, das Wort Gottes. Verstehst du, was ich sagen will und muss? Was die Wahrheit ist? Verstehst du das? Zuerst musst du selbst Jesus begreifen. Zuerst musst du selbst ja in die Gegenwart Gottes kommen. Zuerst musst du selbst in deinem Element sein, im Geist und in der Wahrheit. Es gibt so viel Murks und Pfusch und Flickwerk und Gestümper und so weiter, aber zuerst musst du selbst auf dem Weg sein und dann kannst du sagen, ich weiß den Weg. Weißt du, so viele wollen aber beschreiben, wie man in den Himmel kommt, aber sie sind selbst noch nicht im Himmel. Verstehst? Sie wollen beschreiben, wie man ins Reich Gottes kommt. Du musst erst mal dort gewesen sein. Wie? Und selbst dort diese Dinge gesehen haben. Sonst bist du wie ein Blinder, der von der Farbe redet. Du musst selbst zuerst einmal wissend werden, Bibelkenntnis haben. Weißt du, Jesus begegnet dem Teufel. Und das ist, wie man mit dem Teufel fertig wird. Da heißt es ganz einfach, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Kennst du deine Bibel? Kannst du dem Teufel widerstehen mit dem Wort Gottes? Der Teufel geht von deinen Worten nicht weg. Der interessiert sich nicht, wer du bist. Ob du Priester bist oder Papst bist oder was du auch bist, Pastor. Er interessiert sich nicht. Aber er hat Angst vor dem Wort Gottes. Und du musst mit dem Wort Gottes kommen. Es steht geschrieben. Wenn du das nicht hast, weißt du, Bibelkenntnis und diese innere Überzeugung vom Heiligen Geist, dieses Rema-Wort. Ohne diesem Rema-Wort kommst du nicht weiter. Wir brauchen das Rema-Wort, das von Gott inspirierte Wort für die Situation. Sonst macht der Teufel mit uns, was er will. Besiege die Furcht zuerst einmal. Die Angst, die Minderwertigkeitskomplexe. Und dann fang an, im Glauben zu wandeln, selber Schritte tun. Und dann kannst du sagen, mein Freund, ich weiß den Weg, den gehe ich. Du bist für ein siegreiches Leben bestimmt. Das ist die Botschaft, die ich für dich heute habe. Du bist bestimmt von Gott erwählt, von Gott berufen, von dem Herrn gerettet, um den ganzen negativen Geister deiner Umgebung zu widerstehen. Und sagen, mach Platz, jetzt komme ich mit meinem Panzer. Mit meiner Armee. Mit meiner Ausrüstung. Weißt du, du brauchst nicht große Dinge, du musst nur den Herrn kennen. Ich denke nur an Goliath, David und Goliath, diese Schlacht. Weißt du, der riese Goliath, der kommt und steht da und bürschelt. Und du kommst mit mir wie zu einem Hund. Dann sagt er, hör mal, lieber Herr Goliath, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und dann kommt mit seiner Steinschleuder und du weißt, was alles passiert ist. Du musst den Herrn kennen, dann brauchst du keine Lobby, dann brauchst du keine Gemeinde, dann brauchst du keine Brüder und Schwestern, dann kannst du allein gegen den Strom schwimmen und lebendige Fische schwimmen gegen den Strom. Ja? Was wir brauchen, ist, dass wir Gott erleben, dass wir Gott kennen und je näher wir Gott sind, desto stärker sind wir. Weißt du, wir leben im Neuen Testament und nicht mehr im Alten Testament. Das musst du alles wissen. So viele Leute bringen alles durcheinander. Willst du, dass du im Neuen Testament bist? Du bist unter der Gnade. Wir leben unter ganz neuer Zeitrechnung. Das hast du nämlich gemerkt. Eine ganz neue Zeit. Die Zeit der Gnade. Gott ist kein Gott des Gerichts und kein Gott der Verdammnis. Und das ist, was viele Menschen, warum sie nicht siegreich sind. Ja, ich muss so aufpassen. Nein, Gott passt auf dich auf. Auf deine Schwächen. Lass dir an seiner Gnade genügen, Bruder Paulus. Oder wie du auch immer heißen magst, Schwester sowieso. Lass dir an seiner Gnade genügen. Bei Gott gibt es keine Verdammnis. In meiner Bibel heißt, ist jemand in Christus, er ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Du bist eine neue Schöpfung. Gott ist kein Gott, der dich schlecht macht. Gott ist dein Vater, dein Daddy. Aber lieber Vater. Und wenn du das alles weißt, dann trittst du ganz anders auf. Pass auf, mein Vater kommt. Wenn der kommt, verstehst du, bekommst mit ihm zu tun. Der hat alle Macht. Der ist überall. Der hat alles unter Kontrolle. Mein Vater. Hast du eine Vaterbeziehung zu Gott? Ja, Allmächtiger. Das ist im Alten Testament. Herr Zebaoth, wir sind im Neuen Testament, aber lieber Vater, und das durch den Heiligen Geist und auch durch Jesus Christus. Weißt du, Gott hat nicht Interesse an deinen Sünden, an deinen Schlechtigkeiten oder an den Schlechtigkeiten dieser Welt. Da hat er kein Interesse. Er hat die Sünden bereits erledigt. Er fragt nicht mehr nach der Sünde. Wir sind gerechtfertigt durch Jesus Christus. Und wenn du das weißt, ich bin gerechtfertigt durch Jesus Christus, dann hast nicht Angst, ich werde heute Fehler machen, ich werde vielleicht das nicht tun und das nicht tun und das nicht tun. Weißt du, vielleicht will Gott gar nicht, dass du das tust. Wir werden getragen von der Gnade Gottes. Und das ist das Herrlichste und das Schöne. Wir werden wie ein Schiff getragen. Wir müssen nur aufpassen, dass das Wasser nicht ins Boot kommt. Wir werden getragen von der Gnade Gottes. Jesus hat die Sünden beseitigt. Das große Manko ist weg. Weißt du, die Kluft zwischen Gott und dir ist nicht mehr da. Wir dürfen aber Vati sagen, Daddy. Ja, und die Liebe Gottes kennenlernen. Wir sind nicht mehr im dunklen Mittelalter, im tiefsten Aberglauben. Aufpassen, das Fegefeuer. Uiuiuiuiui. Nein, wir leben unter der Gnade Gottes und wir sind schon durchgefegt. Wir werden durchgereinigt. Weißt du, wir müssen nicht mehr ans Fegefeuer glauben. Pass auf, wenn ich sterbe, was passiert dann? Ich sag dir, wenn du stirbst und du bist noch nicht vollendet und vollkommen und das wird keiner sein. Weißt du, wir werden alle mit irgendwelchen Defekten in die Ewigkeit gehen. Meine Bibel sagt, er wird unseren Mangel ausfüllen mit seinem Reichtum. Er wird ausfüllen. Du musst keine Angst haben von der Ewigkeit. In dem Moment, wo du deine Augen zumachst, im Sarg eingesagt wirst, wird er alles ausfüllen, was noch fehlt. Da bekommst du noch Liebe, da bekommst du noch Gnade, da bekommst du noch Freude. In deinem anderen Leben geht es ja weiter. Das geht ja weiter. So, die Kluft ist überwunden. Das, was Mangel verursacht, was dir Angst macht und was dich verunsichert, das ist alles überwunden. Er wird deinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Halleluja. Weißt du, wenn du die Schuldgefühle nicht mehr hast, welche Form auch immer, dann ist der Mangel weg. Keine Schuldgefühle. Die Schuldgefühle rauben dir deinen Glauben. Da ruinierst du dich selbst, machst dich einsam. Weißt du, der Teufel hat die Schuldgefühle dir einsuggeriert. Und sagt, pass auf. Du stammst davon, weißt du, dein Großvater war Freimaurer und der war vom Teufel, die waren Satanisten und was weiß ich, die anderen waren Gruftis. Weißt du, Gott hat reingewaschen und was Gott gereinigt hat, was Jesus gereinigt hat, das dürfen wir nicht mehr gemein nennen. Das ist vom Sieg her leben, siegreich leben. Es ist vollbracht. Und ich bin 2000 Jahre zu spät geboren. Ich kann nichts mehr tun. Ich muss jetzt einfach nur sagen, danke Herr. Diese Schuldgefühle, du sollst die nicht mehr innerlich zum Herzen nehmen. Die sind überwunden. Dein Minus ist erledigt. Der Herr hat alles bezahlt. Alles, was zwischen dir und Gott stand, ist quitt. Und dann musst du nur das Wort Gottes nehmen und sagen, hier Satan, es ist alles bezahlt. Die Bibel ist die Quittung. Es ist alles vollbracht. Danke, Jesus. Du kannst die Schuldgefühle besiegen und dann geht es aufwärts mit dir. Und wo wird das passieren? Und ich habe vorhin in der Einleitung schon gesagt, hier im Kopf, in deinem Denken, in deinen Sinnen, in deinem Herzen. Deine Schuldgefühle, die darfst du einfach Gott abgeben, was auch immer ist. Und du handelst plötzlich anders, du reagierst anders, du lebst wieder anders, sobald die Schuldgefühle vergeben sind. Dann kannst du Ja und Nein sagen. Verstehst du? Ja und Nein sagen. Du kannst, ja, was du nicht willst, das willst nicht, und was du willst, willst du. Verstehst? Und genau, du kannst Ja und Nein sagen. Alle unsere Probleme haben eine geistliche Ursache, ihr Brüder und Schwestern. Eine geistliche Ursache. Du bist das, was dein Geist in dir sagt. Ja oder Nein? Ja. Du bist das, was dein Geist dir sagt. Nicht, was dein Körper sagt und was dein Verstand sagt, sondern der Heilige Geist in dir. Das Zeugnis, das, was er dir für ein Zeugnis gibt. Du bist, was du in dir hast. Diese Gewissheit. Gott will es nicht. Und ich will es auch nicht wollen. Und ich nehme es auch nicht an. Und ich widerstehe dem fest im Glauben. Egal, was es ist. Dieser antichristliche Geist, dieser ungöttliche Geist. Von was bist du erfüllt? Von der Angst oder vom Glauben, vom Sieg, von Freude? Welchen Geist hast du? Und du hast nur den Geist, dem du dich öffnest. Die Luft kommt rein, entweder von der Straße oder vom Himmel. Ja. Lass dich nicht von dem Sichtbaren dein Leben diktieren und bestimmen. Das Sichtbare ist nicht das Wahre. Das Wahre ist das Unsichtbare, das Verborgene, das, was man gar nicht sieht. Lass dich, weißt du, da gibt es Leute, die sind esoterisch und buddhistisch, hinduistisch. Ja, nichts, ich suche das Nichts, ich bin nichts und oh, nichts, ich löse mich im Nichts auf. In diesem Nirvana, verstehst du? Und dann, wo bin ich jetzt? Nichts. Nein, Gott will, dass wir nicht Lehrer und Lehrer werden. Nein, werdet voll Heiligen Geistes. Den Geist, an den du dich öffnest. Gott oder den irdischen Mächten und Geistern. Leute, die Mangel leiden und so weiter, Niederlagen leiden, sie haben eines nicht gelernt, Stopp zu sagen. Nein. Nein. In der Bibel haben wir eine Stelle, da heißt es einmal, bis hierher und hier sollen sich deine Wellen legen. Das Böse, das Negative, das Zerstörerische. Du musst wissen, wo die Bremse ist. So viele haben nur die Gangschaltung und die wissen, wo man Gas gibt. Aber du musst auch wissen, wo die Bremse ist. Ich habe einen dummen Bruder mal in Stuttgart gehabt, weißt du, da, man muss alles lernen, mal alles durch. Dann sagt er, meine Bremse quietschen. Dann sagt ein anderer, du musst ölen die Bremsen. Verstehst du? Wenn seine Bremsen quietschen. Ja, ist ein gutes Zeichen, wenn die Bremsen quietschen. Dann kommst du zum Stillstand. Aber stell dir mal vor, der würde die Bremsen ölen. Weißt du, was dann passiert? Dann saust er durch. Wir müssen wissen, wo Öl hingehört und wo Öl nicht hingehört. Die Prioritäten kennen, worauf es wirklich ankommt. Lass dich nicht vom Sichtbaren leiten, sondern lass dich vom Heiligen Geist leiten, welcher der Geist Gottes leitet. Die sind Gottes Kinder, die sind siegreich. Kinder Gottes sind siegreich. Wir haben in der Bibel, im Neuen Testament, da haben wir keine Bettler. Im Alten Testament, da gab es noch viele Bettler. Und zur Zeit Jesu, als doch die Erlösung noch nicht vollbracht war, da gab es so viele Bettler. Aber du liest ab der Apostelgeschichte, sie hatten alles gemeinsam, da war kein Mangel da. Die wussten, was man macht, wie man es macht und sie teilten alles. Da war die Liebe Gottes gegenwärtig. Leute, die Mangel haben, die müssen also wissen, wo die Bremse ist und was sie zu tun haben. Wo sie anhalten und wo sie weiterfahren. Wie sie reden. Wie du redest, deine Sprache verrät dich. Deine Sprache verrät dich. So wie du redest, von deinen Problemen, von deinen Schwierigkeiten, Sorgen, Krankheit, deinen Feinden, von deinen Schulden, von deinen Verlusten, so wie du redest, von irgendwelchen Dingen, die dir zu schaffen machen, so ist es. Du sagst es, steht immer in der Bibel. Du sagst es. Also nicht nur, was du denkst, denken darfst du viel. Die Gedanken sind frei. Aber was sagst du? Was sagst du? Und es ist so wichtig, um siegreich zu leben, um stark zu sein, im Willen Gottes zu sein, du musst dir das richtige Bild von Gott haben und das richtige Bild von dir haben. Und die richtige Vorstellung von dir haben. Die richtige Vorstellung. Kannst du dir vorstellen, ich habe keinen Mangel? Kannst du es vorstellen? Ich habe keinen Mangel. Ich werde von Gott getragen. Kannst du dir das vorstellen? Kannst du dir vorstellen, ich werde von Gott versorgt? Kannst du dir vorstellen, ich werde von Gott geführt, obwohl ich gar nicht sehe, aber ich weiß, Gott leitet mich Schritt für Schritt. Kannst du dir vorstellen, dass du ein anderes Leben lebst, dank der Gnade Gottes, dass du nicht mehr so bist wie früher, bei dir verändert sich einiges. Kannst du dir vorstellen, ich habe Sieg, in dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Kannst du dir vorstellen, dass du Sieg hast über Tod und Teufel und Krankheit? Kannst du dir vorstellen, ich bin ein Überwinder? Viele Menschen können sich das nicht vorstellen. Sie können sich nicht vorstellen, schuldenfrei zu sein. Sie können sich nicht vorstellen, gesund zu sein. Sie können sich nicht vorstellen, sich wohlzufühlen, wie das so ist, so aus der Dusche raus, wie neu geboren. Sie können sich nicht vorstellen, wie sie am Strand liegen. Sie können sich nicht vorstellen, wie sie am Thron Gottes sitzen und mit Jesus Christus zusammen regieren, schalten und walten, besprechen, alles planen, alles. Sie können sich nicht vorstellen, dass es einmal mit ihnen besser geht als jetzt im Augenblick. Sie können sich nicht vorstellen, dass sie gerade jetzt Fortschritte machen im Glauben und im Geiste. Was du dir nicht vorstellen kannst, und bitte halt dich fest, das, was du dir nicht vorstellen kannst, kannst du auch nicht bekommen. Tut mir leid. Kannst auch nicht haben. Kannst auch nicht empfangen. Es wird auch dir auch nicht gegeben. Das, was du dir nicht vorstellen kannst, das wird Gott auch dir nicht geben, obwohl es geben könnte. Aber du musst dir vorstellen, nach deinem Glauben soll es geschehen. Diese blutflüssige Frau in der Bibel konnte sich vorstellen, wenn ich den Saum seines Kleides berühre, ich werde gesund. Nicht durch das Kleid, sondern wenn ich diesen Schritt schaffe, wenn ich es fertig bringe, das Ganze, die ganzen Vorurteile zu überwinden, wenn ich das schaffe, ich werde gesund. Der verlorene Sohn hat sich vorgestellt, als er dort am Schweinetrock war, und dass man ihm verboten hat, das darfst du nicht berühren, nicht einmal angucken, das Schweinegefräß. Und dann hat er sich vorgestellt, mein Vater hat Brot die Fülle. Und du solltest wissen, was dein Vater alles hat, was dein Vater alles ist. Und dann wirst du dir anfangen, dem nachzujagen. Keine 10 Pferde werden dich da aufhalten können. Aber solange du es dich vorstellen kannst, kannst du auch die Fülle gar nicht erleben. Es gibt nur bei Gott, wenn du dir vorstellen kannst. Dann kannst du auch bitten und kannst auch suchen und kannst auch empfangen. Du musst gewiss wissen, es gibt noch eine andere Möglichkeit für mich. Es gibt noch einen anderen Weg für mich. Und den stelle ich vor. So ein toller Weg. Du musst wissen, Gott hat mehr als was ich brauche. Er hat die Fülle, er hat alles, was ich brauche. Und der verlorene Sohn sagt, mein Vater hat Brot, die Fülle. Er hört auf diese Stimme und er geht dieser, gibt dieser Stimme nach. Und er kann sich die Fülle vorstellen. Er kann sehen, wie der andere Bruder am Tisch sitzt und ein Brot abschneidet und Schinken abschneidet und trinkt, was weiß ich, und isst und lebt gute Tage. Und er stellt sich das alles vor. Und er sagt, und ich darbe hier. Du wirst erst die Fülle haben, wenn du dir die Fülle vorstellst. Gott hat die Fülle. Gott hat alles, was ich brauche. Wenn du das nicht vorstellen kannst, wirst du beim Schweinebauer weiterbleiben und ihm weiter treu dienen. Wirst nie den verlassen. Dann, weißt du, dann wirst du auch nie nach Hause kommen. Aber als er sich vorstellt, er sagt, weg, ich renne nach Hause so schnell, wie ich kann. Er war innen drin, von innen drin her motiviert. Von innen her drin getrieben. Ich kann mir vorstellen, mein Vater hat Brot die Fülle. Und ich will das haben. Und nichts konnte ihn hindern und aufhalten, blockieren und so weiter. Die ganze Situation hat sich plötzlich verändert, als er sich vorstellte. Stell dir vor. Dein Vaterhaus, den Himmel, das, die Herrlichkeit Gottes. Nicht die Gemeinde. Weißt du, was wir hier unten sind? Hier sind wir vielleicht so kleine Haufen, ein paar Mucker, ein paar arme Schlucker. Verstehst du? Was weiß ich, was wir alles sind. Aber wir sind Königskinder. Wir sind Priester. Wir sind, ja, Gottes Eigentum und so weiter. Zu Hause, da werden wir erwartet. Engel stehen schon Spalier. Weißt du, stell dir vor, die Vorteile. Und stell dir vor, wenn ich einmal bei Jesus bin, gibt es keine Krankheit. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei. Wahre Christen leben ein Siegesleben. Sie machen Fortschritte, nicht Rückschritte. Fortschritte. Die machen nicht Abstriche, sondern die gehen vorwärts. Und du musst wissen, wer du bist, wer dein Vater ist und wessen Kind du bist. Und du lebst unter der Gnade, nicht unter dem Gesetz und nicht unter dem Gericht. Und du lebst nicht umsonst, sondern du lebst ein Leben, das Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt Gott sagt, mach was draus. Mach was aus deinem Leben. Du musst vorstellen, wie reich du bist. Auch wenn du krank, gebrechlich bist. Informier dich über Gottes Reichtum in dir. Über die Fülle Gottes in deinem Leben. In seine Wunden sind wir geheilt. Da, weißt du, da liest man, ja, im Himmel eines Tages. Nein, auch jetzt, heute und hier. In seine Wunden werden wir geheilt. Wir müssen es nur annehmen. Und ich komme nachher ganz kurz darauf zu sprechen. Weißt du, du nimmst die Vergebung an und du vergibst anderen Leuten und da ist schon so viel Mist entfernt, so viel Geröll und Gelümp, wenn du vergibst. Weißt du, Gott hat dir vergeben, jetzt vergibst du anderen Leuten. Und du nimmst ihre Sünden nicht mehr so ernst, weil Gott deine Sünde auch nicht mehr ernst nimmt. Und du gehst drüber hinweg. Ach, weiß. Naja, das machen wir alle. Irren ist menschlich. Weißt du, und dann lebst du ein ganz anderes Leben, wenn du großzügig bist. Nicht so kleinkariert, spießbürgerlich. Gott will sich in dein Leben investieren. Er vergibt dir. Und dann sagt er, und jetzt vergibst du dem. Und der. Und jedem auch noch. Und deinen Feinden. Deinen Widersachern, die du gar nicht ausstehen kannst, die du gar nicht magst. Vergib. Und dann heißt es wird dir vergeben werden. Und dann halte ich an das Versprechen Gottes, was Gott dir versprochen hat. Und er sagt, ich bin mit dir, ich will mich mit dir verloben, ich will dich bei deinem Namen rufen und du bist mein. Fang an, vom Sieg Jesus zu leben. Es ist alles vollbracht. Jesus ist auferstanden und er ist im Himmel. Weißt du, dort wird dein Mangel, deine Schwäche, dort wird alles ausgefüllt. Jesus auferstanden ist der Beweis, Gott hat sein Opfer angenommen. Die Auferstehung Jesu ist die Garantie für dein Heil und mein Heil. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja. Die Auferstehung Jesu ist ja das Zertifikat, die Bescheinigung, die Garantie. Jesus hat es vollbracht, es ist getan. Er ist der Sieger. Er hat den Kampf vollendet. Jetzt muss ich nicht mehr kämpfen. Er hat es getan. Ich muss nur annehmen, mich mit Jesus identifizieren. Alle Religionsstifter sind tot. Buddha, Mohammed, Konfuzius. Aber Jesus lebt. Halleluja. Er ist auferstanden. Er ist der Einzige, der auferstanden ist und lebt. Und deshalb schließ dich ihm an. Ohne der Auferstehung Jesu ist alles umsonst hier, was wir tun. Aber ich weiß, er lebt. Mein Jesus, ja, er lebt. Ohne der Auferstehung Jesu können wir kein Siegesleben führen. Weißt du, da würden die Dämonen nicht weichen, aber die Dämonen wissen, er ist auferstanden und der glaubt an Jesus. Mann. Der glaubt an Jesus. Wir dürfen da nicht frech sein. Wir müssen schön, brav und still sein. Weißt du, wir müssen nur an Jesus glauben, von Jesus überzeugt sein, von Jesus begeistert sein. Und dann ist der Teufel still und ruhig. Weißt du, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, könnten wir die Sünden nicht bewältigen in unserem Leben. Könnten wir nicht an die Vergebung glauben. Das kann jeder sagen, die sind deine Sünden vergeben. Aber weil Jesus lebt und dort als Fürsprecher für uns am Thron Gottes ist, da weiß ich, jawohl, er hat den Teufel besiegt und der Teufel kann nicht mehr länger residieren dort und bestimmen, mich anklagen, beschuldigen. Ich habe Vergebung der Sünden. Das ist schon ein Sieg, ein Durchbruch. Und wir brauchen Durchbrüche in unserem Leben. Wir brauchen Durchbrüche. Es reichen schon kleine Durchbrüche. Wenn du betest und eine Gebetserhörung erlebst. Und du kannst nur eine Gebetserhörung erleben, wenn du den lebendigen Gott anrufst. Weißt du, die menschlichen, irdischen Gebetserhörungen sind begrenzt. Kurzfristig. Und sobald der Heilungsevangelist nicht mehr da ist, Befreiungsevangelist nicht mehr da ist, ist der Sieg schon wieder weg. Aber wenn du Jesus in dir hast, hast du allezeit Sieg. Und in dem überwinden wir weit. Jesus hat gesiegt über Tod und Teufel. Seine Macht ist gebrochen. Jetzt musst du keine Angst mehr haben vor dem Tod. Weißt du, für mich war das eine der größten Erfahrungen. Der Herr Jesus hat die Angst vor dem Tod genommen. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ich weiß, wenn ich hier meine Augen zumache, mache ich hier drüben auf. Ich habe ein Zuhause. In Hebräer Kapitel 2, Vers 9 und Vers 14 und Vers 15. Da heißt es, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel. Und der hat gelitten und ist aufgestiegen zur Herrlichkeit, ist gekrönt jetzt und er hat den Tod geschmeckt. Aber er hat wieder alles unter seine Kontrolle gebracht. Er ist der Sieger. Und alle diejenigen, die er befreite, die in Todesfurcht ihr ganzes Leben lang waren und dort geknechtet worden sind, die sind frei. Weißt du, und das ist, ich bin frei. Und nur freie Menschen leben siegreich. Menschen, die frei sind. Es ist so wichtig zu wissen, ich gehöre Jesus. Und es ehrt Gott, wenn seine Kinder Sieg haben. Papa, oh, guck mal, ich habe den Esel gehalten, den Hund nach Hause gebracht. Verstehst du, was ich vorhin erzählte? Ich habe es geschafft. Der war gehorsam. Weißt du, Gott ist stolz auf seine Kinder, wenn sie tapfer sind, wenn sie erfolgreich sind, wenn sie Fortschritte machen. Und das ist, was der liebe Gott will. Er will, dass wir anständig uns benehmen, das böse, negative Pessimismus überwinden. Du musst eines wissen, Jesus hat dich erkauft und alles bezahlt für dich. Du musst jetzt nur sagen, danke Jesus, und du fängst an, ein siegreiches Leben, ein erfolgreiches Leben zu leben. Und nimmst die ganzen Herausforderungen an und sagst, ja guck, der Herr Jesus hat sich vom Kreuz nicht gefürchtet, der hat sich vor den hohen Priester sich nicht gefürchtet, der hat sich vor nichts gefürchtet. Lebe furchtlos. Das ist ein siegreiches Leben. Du musst wissen, wie. Jesus besiegte Sünde und Krankheit. In 1. Petrus 2, Vers 24. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst ans Kreuz hinaufgetragen hat, damit wir der Sünde abgestorben und der Gerechtigkeit leben. Durch dessen Striemen seid ihr, sind wir geheilt. Jesus hat 39 Striemen bekommen, 39 Peitschenhiebe. Weißt du, Wissenschaftler haben festgestellt, es gibt 39 verschiedene Wurzeln der Krankheit. 39. Und für jede Wurzel der Krankheit hat Jesus einen Schlag bekommen. Und seine Wunden sind wir geheilt, seine Striemen. Und ein Zeichen der Erlösung ist, dass wir Sündenvergebung haben. Und Sündenvergebung, das ist so einfach. Weißt du, der Herr Jesus sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Das ist so einfach. Deine Sünden sind dir vergeben. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und da kommen dann die frommen Juden und sagen, aber wer kann Sünden vergeben? Nur der liebe Gott. Was bildet sich da dieser Jesus von Nazareth ein, Sünden zu vergeben? Wer kann Sünden vergeben? Und dann sagt Jesus, damit ihr wisst, dass ich die Autorität habe und die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, dann sage ich, Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und es ist, und deshalb, ein Zeichen der Erlösung ist Heilung und Sündenvergebung. Und so wie du deine Sündenvergebung in Empfang genommen hast, so kannst du jetzt deine Heilung in Empfang nehmen. Einfach, ich glaube, danke Jesus, meine Sünden sind mir vergeben. Die Sünden sind versenkt. So. Und jetzt, wer frei von der Sünde ist, wer sich nicht mehr schuldig fühlt und nicht für irgendetwas büßt, weißt du, der heilt, der regeneriert sich viel schneller. Weißt du, ich muss mich nicht mehr zerfleischen und mich innerlich da aufreiben. Der wird langsam, Stück für Stück wiederhergestellt. Du wirst vielleicht nicht von heute auf morgen gesund, aber du wirst gesünder und gesünder und gesünder und am Schluss bist du ganz gesund. Und es geht schrittweise. Weißt du, Wunder passieren plötzlich, hat der Bille gesagt. Aber Heilung ist ein Prozess. Heilung ist ein Prozess. Und deshalb, auch die Sündenvergebung, die geht nicht von heute auf morgen. Weißt du, zuerst einmal die ganz schlimmen Sünden, die großen Sünden. Aber der Herr sagt auch nicht nur die großen Sünden. Ich bin nicht nur für die großen Sünden gestorben. Ich bin auch für die Lappalien gestorben. Für die Zipperleins. Ja. Er hat den Tod besiegt, die Angst besiegt. Und vor allem den geistlichen Tod besiegt. Er ist der Sieger über Satan und über Dämonen, über die ganzen negativen Geister. Und jetzt fängst du Stück für Stück dein Leben aufzubauen. Ruhiger zu werden. Ja, gelassener zu werden. Und gelassener ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Auch wenn es nicht so in der Bibel steht. Gelassener sein. Du überlässt dich mehr und mehr Gott. Lässt dich mehr und mehr in Gottes, in Jesu Arme fallen. Ruhst an seiner Seite. Ach Herr, alles geht vorbei. Ob ich was mache oder nicht mache. Ob ich da eifere und mich ereifere oder nicht ereifere. Es geht alles vorbei. Und eines Tages bin ich bei dir, Herr Jesus. Jesus besiegte also die ganzen dunklen Mächte. Kolosser Kapitel 2, Vers 15. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet, öffentlich am Kreuz und zur Schau gestellt. Und in ihm hat er den Triumph über sie erhalten. Er hat die Mächte entmachtet. Deine Macht, die dich fertig macht, die hat er entmachtet. Diese Macht, die dir ständig zusetzt, siehst du, hörst du, merkst du es, kapierst du es. Weißt du, Jesus hat uns die Autorität gegeben. Einfach, ruhe in meinem Sieg. Verlass dich. Du musst nicht mehr kämpfen. Wer noch kämpft, der hat die Erlösung nicht kapiert. Der hat die Erlösung nicht begriffen. Wenn du erlöst bist, weißt du, da ist alles schon bezahlt. Du lebst all inclusive. Da ist alles drin. Verstehst du, in diesem Paket. Da ist alles gebucht. Römer Kapitel 5, Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung eines einzelnen Menschen der Tod zu allen gekommen ist, so wird noch viel mehr der Überfluss der Gnade Gottes und die Gabe der Gerechtigkeit durch einen zu allen Menschen hindurchbrechen, durch Jesus Christus. Es ist Gottes Wille, dass du in deinem Leben herrschst. Nicht, dass du beherrscht wirst, sondern dass du herrschst. Du kannst Krankheit haben, du herrschst über die Krankheit. Krankheit, du bist nicht mein Herr. Jesus ist mein Herr. Krankheit, du hast nicht die Kontrolle über mein Leben, aber der Herr Kontrolle über mein Leben. Und wenn der Herr das zulässt, wenn ich da durch muss, gehe ich durch, aber mit seiner Hilfe schaffe ich das Ziel. So, es ist Gottes Wille, dass du Sieg hast, dass du stehst und nicht kriechst, dass du Autorität hast. Es ist Gottes Wille. Dein Wille geschehe. Das ist, muss zulassen, dass du nicht mehr Spielball der Umstände und in Schwierigkeiten bist. Epheser 1, Vers 22. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über die Gemeinde sich gesetzt und er hat alle Macht gegeben, der Gemeinde, dem Leib und so weiter. Also, die Macht geht von Jesus aus. Und du sollst so denken, wie Jesus denkt. So leben, wie Jesus lebt. Also, er ist das Haupt, nicht du. Nicht dein Kopf. Deshalb ist es so wichtig, dass du in deinem Kopf Jesus hast. In deine Schädel, in deine Gedanken. Dass du ein Teil des Leibes Jesu bist. Ja, sagst du, aber ich bin kein Pastor. Nein, Gott braucht keine Pastoren. Gott braucht Menschen, die glauben. Und die da glauben, es werden Zeichen geschehen. Und wenn sie was Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und sie werden auf Schlangen und Skorpione treten. Und sie werden auftreten. Ja? Und sie werden in neuen Sprachen reden. Viele denken nur, la 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 la, das wäre die neue Sprache. Nein, neue Sprache ist ein ganz neues Reden. Nicht nur ein bisschen lallen, irgendwie so komische laut zu machen. Nein, es ist ein neues Reden. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Halleluja. In seine Wunden bin ich geheilt, auch wenn ich nur einen Arm habe oder ein Bein oder nur ein Ohr. Ich lebe, weil er lebt. Lukas Kapitel 10, Vers 19. Siehe, sagt Jesus, ich habe euch Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione, finstere Mächte zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch schaden. Nichts. Das ist siegreiches Leben. Nichts. Verstehst du das? Nichts. Gebrauche das Wort nichts für dein persönliches Leben. Nichts kann mich fertig machen. Nichts kann mich ruinieren. Nichts kann mich, ja, umbringen. Der Herr ist mit mir. Kind Gottes, entdecke, was du in Jesus hast und bist und kannst. Nichts. Nichts wird euch schaden. Du musst das Böse nicht annehmen. Weißt du, du musst auch lernen, Annahme verweigert. Nach Hause schicken wieder. Annahme verweigert. Weißt du, wir müssen nicht groß kämpfen, wir müssen nur wieder durchstreichen und den Absender zurück. Deine Beleidigung, deine Kränkung, die musst du nicht annehmen. Gott hat dich gerechtfertigt. Und was die Leute sagen, das zählt nicht. Wichtig ist, was sagt Jesus über dein Leben. Dir sind deine Sünden vergeben, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Du musst nicht den Teufel akzeptieren, in der Sünde leben. Du musst nur lernen, Nein zu sagen. No, nicht. Ja, Nein zu sagen, das ist ein Kunststück. Christen müssen viel mehr lernen, in der Autorität aufzutreten. Die müssen nicht groß, jetzt kämpfe ich. Nein, nimm so einen Kieselstein und sag Nein. Und ich sag dir, der Goliath fällt um, so groß wie er ist und nicht lingelang. Denn da gibt es irgendwo einen Spruch, ich habe es gesucht, aber nicht gefunden, weil ich so viele Übersetzungen habe und ich weiß nicht, in welcher Übersetzung ich das gelesen habe. Da heißt es, dein Wort in Gottes Mund. Oder, ja, oder Gottes Wort in deinem Mund. Ja, verstehst du? Gottes Wort in deinem Mund. Es ist irgendwo in der Bibel. Muss ich suchen, auch in Konkordanz, aber das war, weil ich mich vorbereitet habe. Heute, dann habe ich keine Zeit mehr gehabt. Also, Gottes Wort in deinem Mund. Und Gottes Wort in deinem Mund ist Nein. Denn das waren die ersten Worte, die Jesus gesprochen hat bei seiner Berufung. Oder nach der Erfüllung des Heiligen Geistes. Nein, es steht geschrieben. Nein, es steht geschrieben. Nein, es steht geschrieben. Und weißt du, was da heißt? Und der Teufel verließ ihn für eine kleine Weile, bis er wieder Nein gesagt hat. Gott selbst sagt dem Teufel Nein. Du musst dem Teufel nicht Nein sagen. Du musst einfach nur Gottes Wort nehmen in deinem Mund und die Worte Gottes wiederholen. Einfach Nein, das ist das Wort Gottes. Nein. Oder Gottes Wort ist, ich bin. Wenn du sagst, ich bin, dann sag nichts mehr Negatives hinterher. Nichts mehr Negatives. Ich bin dumm. Ich bin arm. Ich bin krank. Ich bin schwach. Nein. Sag das, was Gott sagt. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Daseinende Gott. So. Er hat Nein gesagt. Und ich sag auch Nein, weil Jesus Nein gesagt hat. Und wenn du dieses Wort Nein im Namen Gottes aussprichst, Gottes Wort in deinem Mund, Nein, dann wird der Teufel dich in Ruhe lassen. Das musst du vielleicht dreimal machen, vielleicht auch 30 Mal. Ich weiß nicht, wie oft. Manchmal ist dein Teufel schwerhörig. Das muss immer wieder wiederholen und wiederholen und sagen, Nein, Nein, Nein und abermals Nein. Wenn du dem Teufel was sagst, was von dir kommt, vergiss es. Da glaubt ihr sowieso kein einziges Wort. Aber wenn du sagst, das ist das Wort des Herrn. Das Wort des Herrn, er ging an mir. Und Gott hat gesagt, ich soll Nein sagen. Und ich sagte jetzt, Satan, im Namen Jesu, Nein. Ja. Und du weißt den Teufel in Schranken. Weil Gott ihn in Schranken weiß. Noch etwas. Noch ganz schnell. Bin gleich fertig. Du kannst nach Hause gehen. Aber noch etwas, was mir so groß geworden ist, das habe ich gedacht, das muss ich noch mit euch teilen. Das muss ich noch mit euch teilen. In meiner Bibel heißt es, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Nur ein Wort. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Hast du das gewusst? Unsere Augen täuschen sich. Unsere Augen täuschen sich. Wenn du deine Augen und Sehnerven betrachten würdest, die sind übers Kreuz. Linkes Auge sieh das, was auf der, es ist umgekehrt. Du siehst alles nur übers Kreuz. So, deine Nervenstränge, deine Augennervenstränge sind übers Kreuz. Du denkst, du siehst richtig, aber du siehst seitenverkehrt. Alles, was du siehst mit deinen Augen, der Mensch sieht, was vor Augen ist, das ist seitenverkehrt, Bruder, Schwester. Das ist nicht normal. Du musst dann, wenn du richtig sehen willst, musst du vom Spiegel sehen und dann siehst du richtig. Ja, im Spiegel Gottes, im Wort Gottes. Und dann siehst du aus der Perspektive Gottes, wie Gott die Dinge sieht, wie er die Dinge beurteilt. Und dann wirst du das Negative nicht mehr annehmen. Dann siehst du nicht mehr deine Armut, sondern deine Armut ist dein Reichtum. Verstehst du? Deine Schwäche ist deine Stärke. Du siehst übers Kreuz. Du siehst übers Kreuz. Dein Zweifel ist dein Glaube. Ja. Dein Verlust ist dein Gewinn. Deine Anfechtung ist deine Stärke. Du siehst übers Kreuz. Du siehst das Negative nicht mehr, sondern du siehst jetzt das Negative als positiv. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht abs direkt, wie es ist, in Wirklichkeit, wie es in der Wahrheit ist. Deine Anfechtung ist deine Stärke. Deine Krankheit ist deine Gesundheit. Verstehst du? Dann wirst du die Krankheit nicht mehr dramatisieren. Nein, das dient zu meiner Gesundheit. Mein Körper wird aufgebaut. Ich kriege jetzt Vitamine, kriege jetzt Mineralien, kriege das und jenes. Verstehst du? Deine Arbeit ist dein Lohn. Dein Kampf ist dein Sieg. Dein Stress, das bringt dich weiter. Du siehst seitenverkehrt. Fang an, richtig zu gucken, mit den Augen Gottes, im Geist. Dein Feind, bitte halt dich fest, ist dein Segen. Ohne deinen Feind wärst du nie das, was du geworden bist. Wärst nicht. Deine wahren Siege werden in der unsichtbaren Welt entschieden, im Geist, im Glauben und so weiter. 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 6, Vers 3, noch ganz schnell. Wir leben zwar in dieser Welt, aber wir sind übers Kreuz alles. Wir kämpfen nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch übers Kreuz, sondern sie schleifen die Festungen Satans, die Mächte der Finsternis und so weiter. Und wir leben von der Erkenntnis Gottes und alles, was sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmt, das reißen wir nieder. Wir nehmen alles Denken gefangen unter dem Gehorsam Jesu Christi. Fang an, mit den Waffen des Geistes zu kämpfen und sieh die Dinge übers Kreuz. Wenn du träumst, überleg einmal übers Kreuz. Wenn der Herr zu dir redet, übers Kreuz denken. Nur übers Kreuz verstehst du die Welt und verstehst du Gott. Vater, ich danke dir, dass du uns stark machst im Kampf gegen alle finsteren Mächte, gegen alle Krankheitsgeister, gegen alles Pessimismus, negativen Sein. Herr, du errichtest uns auf und du machst uns stark, Vater, in Jesu Namen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn irgendjemand hier ist, zeig ihm, wo der Regenwurm ist, wo der Angelhaken ist und wo es Fische gibt. Zeig ihm, wie er siegreich und erfolgreich leben kann und wie du ihn ausrüstest mit allem, was er braucht. Und alles, was wir brauchen, hast du durch den Heiligen Geist in uns selbst hineingelegt. Halleluja. Jesus, du kamst in unser Leben und hast uns Gaben gebracht, hast uns reich gemacht. Und ich danke dir für diesen inneren Reichtum, den du uns als Gläubige geschenkt hast, hier auch in der Gemeinde. Ich preise dich. Und Herr Jesus, segne auch all die Leute, die jetzt diese Botschaft hier hören, die irgendwo Kämpfe haben. Hilf ihnen, hilf den Menschen einfach auf sich selbst zu besinnen und von sich selbst ausgehen und dem Feind in Jesu Namen zu widerstehen und siegreich zu sein. Amen.